Lockdown, Panik, Zukunftsangst. Diese Krise belastet uns Erwachsene enorm. Wie muss es da erst den Kindern gehen? Ihr Leben hat sich seit Corona in allen Bereichen verschlechtert. Kein Spielen mehr mit anderen, keine Umarmungen, kaum Schule, kein gemeinsamer Sport. Dafür Angst und Misstrauen. Und auch den Jugendlichen wird ihre Unbeschwertheit gestohlen. Partys, sich ausprobieren, der erste Flirt. Die Kinderpsychiatrien sind voll mit langen Wartelisten für depressive Kinder. Und in so einer Diskussion empfiehlt der norddeutsche Kreis Steinburg Kindern ab 3 das Tragen von Masken in Kitas. Das ist die Generation Maske, sagt der Wissenschaftler Professor Stefan Hockerts. Und genau so heißt auch sein neues Buch. Darüber reden wir in einem Podcast, und zwar jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Professor Stefan Hockerts.
Hallo Frau Preradovic.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Doktor in Biologie, habilitiert für die Fächer Toxikologie und Pharmakologie an der Uni Hamburg und Professor für molekulare Immuntoxikologie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Sie haben außerdem am Fraunhofer-Institut geforscht und leiten heute eine der führenden toxikologischen und pharmakologischen Technologieberatungen. Sie sind seit 30 Jahren im Bereich der Arzneimittelentwicklung tätig und das umfasst auch die Entwicklung von Impfstoffen. Und jetzt haben Sie ganz aktuell das Buch Generation Maske herausgebracht. Da geht es darum, was diese Krise mit Kindern und Jugendlichen macht und wie man ihnen helfen kann. Kurz vorweg, ich hätte von Ihnen eher ein Buch zum Impfen erwartet. Wieso schreiben Sie jetzt über Kinder und Jugendliche?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die Antwort verdeutlicht ein wenig, warum ich mich überhaupt im März letzten Jahres, so lange ist das schon wieder her, das erste Mal zu diesem Thema Corona, Covid-19, SARS-CoV-2 zu Wort gemeldet habe. Das waren damals schon Kinder und Jugendliche, die mich angetrieben haben, wo ich gemerkt habe, was die Maske, der Lockdown, ja, später dann eventuell die Impfung, der Schulentzug, die Nichtwahrnehmung des Bildungsauftrages des Staates bei den Kindern, was dort bei den jungen Menschen angerichtet wird. Und das hat mich immer angetrieben, mich für sie einzusetzen. Und ein Buch entsteht ja auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein langer Prozess gewesen. Und ich wollte mit diesem Buch aufschreiben, niederlegen, was mich eigentlich in der staatsbürgerlichen Verantwortung für die Zukunft antreibt oder auch früher schon angetrieben hat, das zu tun, was ich mache, nämlich gegen die Corona-Maßnahmen zu opponieren, Fragen zu stellen und immer wieder zu versuchen, die Menschen aufzuklären.
Dann gehen wir das mal alles durch. Also fangen wir mal mit der Maske an. Kinder und Jugendliche müssen jetzt in der Schule Maske tragen, in Bayern und Österreich sogar FFP2-Masken zum Teil und das über Stunden. Also das ist ja völlig gegen die Empfehlungen des Arbeitsschutzes. Wie ungesund ist das?
Ja, wir sollten uns erst einmal fragen, hat das überhaupt einen Sinn? Und wenn man sich anschaut, die Rückseite der Verpackungen dieser Masken, dann steht auf allen, ob es nun FFP2-Masken sind oder die einfachen OP-Masken, wie wir sie nennen, die blauen, steht hinten immer drauf, hilft nicht gegen Covid-19, hilft auch nicht gegen Viren, hält Viren nicht fern. Das heißt, selbst die Hersteller sagen uns, weil sie natürlich über die Produkthaftung ganz vorsichtig sein müssen, dass diese Masken, dieser Maulkorb, der den Kindern dort umgehängt wird, uns aber auch gar nichts bringt. Zudem ist es natürlich die Frage, was verbirgt sich in den Gefahren? Also was kann den Kindern passieren, wenn sie das so lange tragen? Und da haben wir auch in dem Buch zusammengetragen im Grunde 2 Arten von Schädigungen. Das eine sind die psychosozialen Probleme, die auftreten. Das Kind sieht also ja nur noch die Augen, nicht das Gesicht. Es kann überhaupt gar nicht mehr einschätzen, wie sein Gegenüber reagiert oder wie er spricht oder welchen Gesichtsausdruck man festmachen kann. Und das andere sind tatsächlich physiologische Schäden, die auftreten können, Stichwort CO2.
Ja, jetzt hat der Kreis Steinburg in Norddeutschland zusammen mit dem Klinikum Itzehoe das Tragen von Masken für Kinder ab 3 in Kitas empfohlen. Also das kommt wahrscheinlich nicht nur mir absurd vor, oder?
Ja, es ist völlig absurd. Es ist nach meinem Dafürhalten das Quälen von Kindern. Und wer das anordnet, hat entweder selber keine Kinder oder hat überhaupt gar kein Gefühl mehr dafür, was man Kindern antut, wenn man in einem so jungen Stadium den Kindern FFP2-Masken oder andere Masken umhängt. Wir wissen ja, FFP2-Masken sind Staubmasken. Sie sind also dazu da, weniger Staub einzuatmen, wenn sie zum Beispiel Steine schleifen. Dafür sind sie geeignet. Aber sie sind in keinster Weise dafür geeignet, Viren aufzuhalten und auch die hochgelobten Aerosole, in denen ja die Viren statt sich vermehren bzw. aufhalten sollen, selbst diese Aerosole werden über diese Masken zerkleinert und dann als kleinere Tröpfchen durch die Masken gelassen. Das heißt, wir wissen heute, nach einem Jahr, dass diese Masken, sei es nun FFP2, sei es nun die chirurgische Maske oder sei es auch der normale Strumpf, ne? Ich erinnere mich, ein bayerischer Ministerpräsident sagte mir nur in einem öffentlichen Interview, ja, es muss ja irgendetwas sein, was da davor ist. Jetzt muss es ja plötzlich eine FFP2-Maske sein, dass sie keine Auswirkung hat auf den Verlauf einer Pandemie mit Corona. Mhm. Das wissen wir heute. Und das ist eine Erkenntnis, die in vielen Köpfen vorhanden ist. Trotzdem wird die Maske weiter getragen. Sie werden sich fragen, warum. Weil dahinter drakonische Strafen stehen, wenn man dies nicht tut.
Mhm. Ja, gerade diese FFP2-Masken, da sagt ja der Arbeitsschutz, die soll man höchstens irgendwie 70 oder 75 Minuten tragen und dann muss man eine Pause machen, eine längere.
Das und ist richtig.
Die und Kinder sitzen jetzt die sitzen mit diesen Masken Stunden in der Schule.
Also ja. Der Arbeitsschutz und auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, die ja schon vor längerer Zeit gesagt hat, dass das längere Tragen dieser Masken zu Schädigungen führen kann, die dann eben nicht mehr über die Versicherung abgedeckt ist, die haben sich ja Gedanken darüber gemacht. Und die gesundheitlichen Schädigungen sind immens durch das längere Tragen der Masken. Und ich habe immer wieder, auch in meinen Recherchen zu dem Buch, Lehrer und auch Schulleiter darauf hingewiesen, dass sie ganz persönlich dafür jetzt Verantwortung übernehmen.
Mhm. Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, die kleinen Kinder müssen ja die Mimik der anderen Menschen kennenlernen, ja, um sie überhaupt einschätzen zu können. Und ich hatte im Supermarkt eine Begegnung mit einem kleinen Kind, das saß im Einkaufswagen mit seinen jungen Eltern, ganz apathisch, ja. Und ich wollte den Eltern was beweisen und habe einmal kurz die Maske vom Gesicht genommen und habe Grimassen gezogen. Und dieses Kind war plötzlich wie verwandelt. Also er hat gejuchzt und geschrien und gelacht. Das war wirklich, das war beeindruckend zu sehen. Ich stelle mir vor, dass es die Entwicklung der Kinder auch vielleicht stören kann, wenn sie nur noch Masken statt Gesichter sehen, generell, also zum Lernen, Menschen reagieren.
Ja, ich höre immer das Argument von vielen Befürwortern der Corona-Maßnahmen. Und ich denke natürlich auch immer über diese Argumente nach, wenn sie denn in sich schlüssig zu sein scheinen, dass die Maske ja nur so ein Stück Stoff ist, was man ja mal tragen kann. Das sei ja nicht so schlimm. Ich glaube, dass selbst wir als Erwachsene sehr unter dieser fehlenden Empathie leiden. Eben wie Sie sagen, wir sehen nur noch die Augen. Wir sehen, wenn, dann die Augen. Und das ist sehr schön auch von den Kindern gezeichnet worden in dem Buch. Denn da gibt es auch Zeichnungen, ganz spannend, von Kindern. Wie die Augen plötzlich ängstlich werden, wenn wir hinter einer solchen Maske verschwinden, weil wir eben dem anderen gegenüber nicht mehr offen gegenübertreten können. Wie viel schlimmer ist es dann für Kinder, die eben nicht den Ausgleich besitzen können mit ein wenig Vernunft oder mit der Angstbedrohung, die dahinter steht, wie ja die Ministerpräsidenten immer lauthals sagen, wer keine Maske trägt, der soll verpfiffen werden. Ja, hier in Baden-Württemberg haben wir den größten Denunzianten, der überhaupt frei rumläuft, der letztendlich die Menschen auffordert, andere zu denunzieren, wenn sie keine Maske tragen. Das können Kinder, wenn wir es schon so kaum verstehen können, überhaupt nicht nachvollziehen. Und Kinder haben noch viel weniger die Möglichkeit, sich sozusagen aus Erfahrungswerten, aus dem Blick eines Menschen das gesamte Gesicht vorzustellen. Und für Kinder ist das eine ganz, ganz grässliche Erfahrung. Und jetzt müssen Sie noch überlegen, ich war ja in Schulen, ich habe in Schulen auch Interviews geführt. Jetzt sollen die Kinder ja nicht nur mal kurz im Supermarkt einkaufen gehen, sondern sie sollen noch lernen. Das heißt, sie sollen von einem Menschen, der halbwegs bedeckt ist, selber unter CO2-Mangel leidet, Entschuldigung, unter CO2-Vergiftung leidet, unter Sauerstoffmangel leidet, soll sollen diese Kinder jetzt auch noch lernen? Ist ja noch schwieriger.
Ja. Und diese Masken sind ja, Sie haben vorhin, sind ja ein Symbol. Sie haben vorhin selber gesagt, Maulkorb. Und es ist ja interessant, wann die eingeführt wurden. Die wurden ja nach der sogenannten ersten Welle eingeführt, so Richtung Sommer letzten Jahres. Was ist da dann der Sinn dieser Masken?
Der Sinn der Maske hat sich, wie vieles, was der Virologe, ich nenne den Namen so ungern, der Virologe aus der Charité, uns erzählt hat, hat sich ja vieles in Luft aufgelöst. Auch die Begründung für die Maske. Die Begründung für die Maske war, dass es sozusagen asymptotische Erkrankte geben sollte. Für mich ist ein Mensch, der keine Symptome hat, gesund. Aber das war eben die Bezeichnung, es sollte asymptotische Erkrankte geben. Und da ja ein asymptotischer Erkrankter nicht weiß, dass er krank ist, könnte er also theoretisch Viren von sich geben, auch wenn er gar nicht hustet, schnupft oder in irgendeiner Weise Fieber besitzt. Dieses Argument ist ja seit etwa einem halben Jahr völlig tot. Selbst das Robert-Koch-Institut hat selbst gesagt, die Übertragung durch asymptotische Erkrankte, nennen sie immer noch so, sprich Gesunde, ist nicht nur vernachlässigbar, sondern findet so gut wie nicht statt. Das hat selbst das Robert-Koch-Institut gesagt. Also die Weltgesundheitsorganisation hat sich ähnlich geäußert. Nur der gute Virologe dort aus der Charité, der scheint immer noch daran festzuhalten. Und die Politik. Denn das ist ja der Grund, weshalb wir Masken tragen sollen, auch wenn wir offensichtlich ganz gesund sind. Jetzt lassen Sie mich kurz einen kleinen Bogen schlagen. Wir können dann aber gerne noch wieder bei Masken und Lockdown bleiben. Aber es erscheint mir jetzt wichtig. Die Virologie in der Charité, die Politik, die davon beraten wird, verfolgt also immer noch das Ziel und hat noch immer dieses Narrativ im Kopf, es gäbe asymptotische Erkrankte. Das sollten wir uns jetzt merken. Mhm. Ich schwenke mal ganz kurz zur Impfung. Wenn jetzt Menschen geimpft werden, so habe ich das herausgefunden, werden sie ja vorher nicht getestet. Da sagte mir ein zuständiger Apotheker eines Landkreises, mit dem ich darüber sprach, nun, das sei technisch nicht möglich. Natürlich, dauert. Ne? Man muss die Leute ja erneut einbestellen. Das heißt, die werden vorher nicht auf Corona getestet. Wohl wissend, und das sagen auch die Hersteller der Impfdosen, wohl wissend, dass eine Impfung in eine bestehende Infektion hinein fatal ist. Denn das Immunsystem ist ja gerade damit beschäftigt und bekommt nochmal oben sozusagen einen auf den Kopf. Was macht man? Zum Ausgleich gibt es einen Fragebogen und in dem Fragebogen steht drin, lieber Impfling, der also jetzt hier gleich geimpft werden soll, hatten oder haben Sie aktuell eine Corona-Infektion? Wie bitteschön, Frau Preradovic, soll der das beantworten, wenn auf der anderen Seite das Narrativ steht, es gäbe symptomlose Erkrankte? Wie soll denn das gehen? Also hier, sage ich mal, trifft sich ein altes Sprichwort meiner Mutter. Lügen haben kurze Beine.
Ja, das ist ein eindeutiger Widerspruch. Zur Impfung komme ich nachher auch nochmal. Ja. Bleiben wir jetzt nochmal kurz bei den Kindern und den Jugendlichen. Die haben ja jetzt diese Regelmäßigkeit verloren in ihrem Leben. Schule, mal dürfen sie hin, mal dürfen sie wieder nicht hin. Dann dürfen sie wieder hin, dann gibt es vielleicht einen Verdachtsfall, dann werden die Schulen wieder zugemacht. Was macht denn das mit den Kindern? Weil Kinder brauchen ja ein geregeltes Leben. Das hat man zumindest früher immer gesagt.
Ja, das ist auch heute noch so. Das ist etwas, was ich in meinen Recherchen immer wieder festgestellt habe, dass Kinder diese Regelmäßigkeit brauchen. Sie brauchen insbesondere natürlich den Kontakt zu Gleichaltrigen. Sie brauchen das Spiel, sie brauchen das Rangeln, das Schubsen, das sich auch körperlich auseinandersetzen mit anderen Kindern. Sie benötigen insbesondere die Regelmäßigkeit des Schulbetriebes. Deshalb ist er ja auch so regelmäßig aufgebaut, dass eben, keine Ahnung, um 7.45 Uhr die erste Stunde beginnt. Sie benötigen aber auch die Vermittlung von Wissen. Denn Kinder sind wissbegierig. Und wir haben jetzt Kinder 12 Monate lang auf Sparflamme sozusagen mit Informationen versorgt. Das wird nicht mehr aufzuholen sein. Diese Kinder, und auch das ist das, was mich antreibt, ich bin ja Hochschullehrer, und ich sehe ja, dass diese Kinder, die jetzt 8 sind, in 10 Jahren, in 12 Jahren an der Hochschule landen. Und wir werden dann feststellen, dass diese Kinder nicht nur deutlich an Empathie verloren haben, sondern dass sie auch an Wissen verloren haben, was sie eben in der frühen Phase bis hin jetzt in der Grundschule und auch im Realschulunterricht nicht wahrgenommen haben oder was ihnen nicht mehr gegeben wurde. Das ist, lassen Sie mich das so deutlich sagen, ein Verbrechen an unseren Kindern. Mhm. Dieses Verbrechen haben zu verantworten die Politiker, die diese Maßnahmen befürworten und durchsetzen. Und das sind die Ministerpräsidenten, die 16, und Frau Merkel. Wir können die Verbrecher ganz klar dingfest machen. Das sind diese 17 Leute, niemand anders.
Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass die Kinder Schulstoff verpassen. Es ist ja auch so, dass die in dieser wichtigen Entwicklungsphase nicht lernen zu lernen, oder?
Ja, es spielt vieles mit rein. Es ist, wie Sie richtig sagen, es ist nicht nur der Punkt, dass sie sozusagen einfach Stoff nicht mitbekommen, der eventuell aufholbar wäre, sondern dass sie eben genau das Lernen, Verlernen, dass sie vor dem Computer herumdaddeln, dass sie, wenn sie denn überhaupt einen haben, Schwierigkeiten haben, mit anderen Menschen in Kommunikation zu treten. Ich habe ja auch mit Kindern gesprochen aus verschiedenen sozialen Schichten. Und natürlich können es Kinder, die wohlbehütet aufwachsen, die über ein gutes elektronisches Equipment verfügen, können damit vielleicht noch eher umgehen mit der Fragestellung. Aber Kinder, die dieses elektronische Equipment nicht haben, wo auch die Schulen das nicht zur Verfügung stellen können, da sind wir ja auch weit hinter Mond, was die Ausrüstung der Schulen anbelangt mit so etwas, die trifft es besonders hart. Das heißt, dass all das, was wir in den letzten Jahren versucht haben, an sozialer Gleichheit, an Ausgleich zu schaffen, dass eben auch Kinder aus weniger betuchten Familien auch die Chance haben, an Bildung zu gelangen. Das wird jetzt alles zersägt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das macht die Ungleichheit noch größer.
Die Schere wird größer.
Ja. Im Lockdown ist ja auch die häusliche Gewalt mehr geworden. Das ist ja auch für Kinder eine so eine schreckliche und so auch vor allem so ausweglose Situation, ne? Wenn man nicht raus kann, wenn die Eltern quasi auch eingesperrt sind in der Wohnung, mehr oder weniger.
Das ist ein explosiver Cocktail, der auch sicherlich einhergeht mit der gesellschaftlichen Situation. Mir ist aufgefallen, auch in den Gesprächen, dass die, besonders mit den Lehrern, dass Lehrer und Betreuer in den Kindertagesstätten ja ganz häufig die Ansprechpartner sind für die Kinder, um sich sozusagen mal darüber zu äußern, was zu Hause eigentlich stattfindet. Missbrauch, Misshandlung, all so etwas. Das findet ja jetzt nicht statt. Die Kinder haben keinen Ansprechpartner mehr außerhalb der Familie und innerhalb der Familie, wenn es denn da so hergeht, auch nicht mehr. Sie sind völlig ausgeliefert.
Es ist ja eine Generation jetzt, die mit Panik, Angst und Misstrauen vor anderen Menschen aufwächst und ja auch mit Schuld. Ich meine, einige Großeltern haben mir von diesen verzweifelten Kindern erzählt, die sich nicht getraut haben, sie zu umarmen, weil sie Oma und Opa nicht töten wollen. Und das habe ich echt oft gehört. Und das wird den Kindern im Kindergarten und in der Schule erzählt, von Pädagogen. Und die Politik widerspricht nicht. Woher kommt denn diese Gleichgültigkeit gegenüber dieser Zukunftsgeneration?
Ich muss Ihnen da widersprechen, die Politik widerspricht nicht nur nicht, sie fördert das Ganze. Mir ist bei meinen Recherchen ein kleines Pixi-Buch immer wieder aufgefallen. Das sind diese kleinen rechteckigen Bücher, wo Zeichentrickfiguren dort gemalt sind. Und da gab es eine Geschichte, ein solches Pixi-Buch, was immer wieder mir in die Hände fiel, sei es in Kindertagesstätten, aber auch in der Grundschule. Hatten die Kinder bei sich oder lag dort rum. Und in diesem kleinen Heftel stand drin, per Zeichnung, dass wenn ihr, die Kinder, keine Maske tragt, dann werden eure Großeltern krank und dann seid ihr auch schuld daran, wenn die Kinder versterben. Und wissen Sie, wer dieses Buch herausgibt? Niemand anderes als das Ministerium für Gesundheit. Mit einem kleinen Grußwort von Herrn Spahn. Also Sie widersprechen nicht nur, Sie fördern das Ganze.
Warum?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann Ihnen nicht beantworten, weil ich die Psyche dieser Menschen nicht durchblicke und weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir von Menschen regiert werden, die psychisch so krank sind, dass sie sich an Kindern austoben müssen. Aber Frau Merkel hat ja in einem Interview vor kurzem gesagt, sie wolle keine Kinder quälen. Nun ja, ich glaube, sie tut es.
Die Kinder wachsen ja auch damit auf, dass Corona eine schreckliche Pandemie mit großer Übersterblichkeit in Deutschland ist. Wie beurteilen Sie das?
Wir haben bis Ende diesen Jahres keine Übersterblichkeit feststellen können in Deutschland. Die Werte sind ganz offen nachlesbar in die Statis, das ist das der deutsche Statistikgesellschaft, die sich eben entsprechend dort geäußert hat. Wir haben jetzt prozentual betrachtet eine leichte Übersterblichkeit. Allerdings ist diese nach meinen Recherchen nicht auf Corona zurückzuführen, sondern sie ist zurückzuführen auf die Auswirkungen des Lockdowns. Wir sehen vermehrt, das haben wir im Buch allerdings nicht so ausgeführt, weil uns das auch zu schwierig erschien, lassen Sie mich das so sagen. Ich möchte es aber hier einmal mitteilen. Wir sehen vermehrt Suizide. Wir sehen vermehrt Menschen, die versterben, weil sie nicht mehr vernünftig medizinisch versorgt wurden, sei es mit schweren Erkrankungen wie Krebs, weil eben entsprechende Operationen verschoben wurden, sei es aber auch, und das erfahre ich ganz häufig von älteren Menschen, dass sie sich nicht mehr trauen, zum Arzt zu gehen, aus Angst, sich mit Corona anzustecken. Diese Angst ist völlig irreal, aber es führt dazu, dass Menschen dann mit ihrem Herzinfarkt zu Hause sterben, statt mit den ersten Anzeichen eines solchen Infarktes oder eines Hirnschlages den Arzt aufzusuchen oder das Krankenhaus aufzusuchen. Die Übersterblichkeit sehen wir jetzt. Und das lässt im Übrigen auch die Zahlen, die wir aus dem April des letzten Jahres kennen, wo wir in Frankreich, in Spanien, in Portugal eine hohe Übersterblichkeit hatten, lässt diese Zahlen jetzt in das richtige Licht rücken. Denn das waren ja genau die Länder, in denen wir die schärfsten Lockdowns hatten. In Frankreich ja zum Teil, dass die Menschen nur noch 100 Meter von ihrem Haus entfernt weggehen durften.
Ja, das sind ja die sogenannten Kollateralschäden. Und ich vermisse so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Ich vermisse sehr stark, dass es Studien darüber, also wie über die Verhältnismäßigkeit dieser Lockdown-Maßnahmen. Also es gibt ja, soweit ich weiß, keine größeren Studien, die von der Politik beauftragt wurden, die herausfinden sollen, welche Schäden die Maßnahmen anrichten. Oder kennen Sie welche?
Also ich habe auch in dem Buch einige zitiert. Ich habe auch schon früher ganz bekannte Studien zitiert, zum Beispiel vom NBER, also vom National Bureau of Economic Research. Das sind Studien, die zeigen, die ganz deutlich zeigen, dass alle sogenannte NPIs, das sind die sogenannten Non-Pharmaceutical Interventions, also all die Maßnahmen, die nicht pharmazeutisch bedingt sind, wie Lockdown, wie Maske, wie Social Distancing, dass die in dieser Epidemie nichts, und das nochmal deutlich gesagt, gar nichts gebracht haben. Diese Studien werden aber unterdrückt. Ein Zeichen einer Medien, vielleicht auch schon politischen Diktatur, dass eben keine Meinungsvielfalt herrscht und solche Studien sind bislang, obwohl sie dann auch in den USA durchgeführt werden, von den deutschen Medien kaum oder gar nicht aufgegriffen worden. Wenn, dann durch sie, durch alternative Medien, durch andere, aber nicht durch die Öffentlich-Rechtlichen, deren Verantwortung es eigentlich wäre, offen und klar darüber zu sprechen.
Ja, genau so ist es. Aber was ich vorhin eigentlich meinte, ist, dass ich von unserer Politik erwarte, dass sie solche Studien macht über Kollateralschäden und Verhältnismäßigkeit. Und da gibt's keine, oder?
Da gibt es keine. Und auch hier wieder eine leichte Berichtigung. Sie macht sie nicht nur, sondern sie unterbindet sie auch nicht. Ja. Ich habe das in meinem Buch auch kurz erwähnt, und zwar zurück zum Thema Maske und CO2. Kohlendioxid wird über die Maske zurückgeatmet und es gibt also eine kleine Studie aus Südtirol, die uns inspiriert hat, an deutschen Schulen eine ähnliche Untersuchung durchzuführen. Wir hatten eine ganz tolle Truppe zusammengestellt aus dem Verein MWGFD, aber auch Herrn Treindl aus Wien, der exzellente Messmethoden in der Richtung hat. Und hatten auch Eltern, eine ganze Vielzahl von Eltern, die einverstanden waren, dass wir berührungslos, wäre das möglich gewesen, ohne einen Eingriff bei dem Kind, hinter der Maske CO2 messen. Wissen Sie, die verschiedenen Schulämter in Baden-Württemberg und in Bayern haben uns diese Untersuchungen verboten.
Was?
Weil offensichtlich entweder man ahnte, was dabei rauskommt, Oder man hat einen Befehl von oben erhalten, das erwarte ich auch, dass diese Untersuchungen auf gar keinen Fall stattfinden dürfen. An diese Schulämter und auch an die Kultusminister der beiden Länder sei Folgendes gerichtet. Wir führen das jetzt privat durch. Da kann uns keine Schule mehr einen Strich durch die Rechnung machen. Und wir werden auch, da sind gerade dabei, das Votum einer Ethikkommission einzuholen, obwohl das gar nicht nötig wäre. Aber wir wollen uns da überhaupt keine Blöße geben und werden dann diese Studie an Kindern oder für Kinder verschiedener Altersgruppen und verschiedener Masken durchführen und werden dann mit dem Ergebnis in die Öffentlichkeit gehen. Ja, Schule, Schulamt in Passau und auch in Baden-Württemberg haben uns die Durchführung solcher Studien untersagt.
Eigentlich unfassbar, ne? Ich meine, Kinder leiden ja auch ganz offensichtlich, man sieht es also an Übergewicht und Essstörungen inzwischen. Die Kinderpsychiatrien sind voll, depressive Kinder stehen auf Wartelisten. Haben Sie denn eine Idee, wie Kinder diese Schäden der Krise überwinden können?
Ja, ganz am Ende des Buches lasse ich ja die Menschen nicht alleine stehen, sondern wer sich durch die ersten, sage ich mal, 130 Seiten durchgearbeitet hat, der darf dann auf den letzten 30, 35 Seiten einen Blick nach vorn mit mir wagen. Und zwar wünsche ich mir, das schreibe ich ganz zum Ende des Buches, dass aus dieser Generation Maske, wie ich sie jetzt genannt habe in dem Buch, eine Generation stark wird. Und stark beinhaltet ja insgesamt 5 Buchstaben und ich habe jedem Buchstaben eine Lösungsmöglichkeit, eine Besonderheit zugeordnet. Und vielleicht lassen Sie mich das kurz skizzieren. Wir können da gerne auch tiefer einsteigen, wenn die Zeit reicht. Das S von stark steht für Solidarität und Sicherheit. Also Solidarität, das heißt Unterstützung, Zusammenhalt, Hilfe der Kinder untereinander, aber insbesondere von uns Erwachsenen zu den Kindern und Jugendlichen. Das ist etwas, was nach meinem Dafürhalten komplett im Moment fehlt, wenn ich sehe, wie zum Beispiel Eltern ihre Kinder dazu zwingen, eben die Maske aufzusetzen. Das hat mit Solidarität und mit der Gabe von Sicherheit, Sicherheit dem Kind gegenüber oder dass das Kind spürt, meine Eltern meinen es gut, so gar nichts mehr zu tun. Das T von stark steht für Therapie und Medikation. Wir haben völlig aus den Augen verloren, dass es sich hier um eine Erkrankung handelt bei Corona, die bei 95% der Menschen völlig leicht oder gar nicht erkennbar großartig verläuft, also asymptomatisch, ja, um also mit den Worten unserer Regierung zu sprechen, sodass es gar keiner Impfung bedürfe. Ich muss nicht jemanden impfen, nur weil er eventuell mal 2 Tage Kopfweh hat. Das ist kein Grund für eine Impfung. Egal, wie gut und wie sicher die Impfung ist. Therapie und Medikation sind deshalb so wichtig, weil wir eine kleine Anzahl von Menschen haben, die tatsächlich an Corona schwer erkranken. Das ist nicht außer Acht zu lassen. Das sehen wir auch bei der Grippe, dass es auch dort eine Anzahl von Menschen gibt, die schwerste Schäden davontragen können, weil sie vorgeschädigt sind, aber weil ihr Immunsystem eventuell nicht auf der Höhe war, weil sie eben einen schweren Verlauf durchmachen. Das gibt es bei Corona auch, ganz schrecklich. Das kann man sich auch anschauen auf den Corona-Stationen, das ist nicht außer Acht zu lassen. Diese Menschen, die bedürfen einer Therapie und einer Medikation. Und das ist in diesem Wahn um die Impfung völlig außer Acht gelassen worden. Und so beschreiben wir in dem Buch auch 2 Ansätze, wie man zum Beispiel Menschen mit Medikamenten, die jetzt in der Entwicklung sich befinden, helfen kann, diese Infektion und den schweren Verlauf einer solchen Infektion zu überwinden. Fatal ist nämlich, dass die Therapie und die Medikation in keinster Weise so finanziell unterstützt wird wie diese unsägliche Impfung. Denn da hätte nach meinem Dafürhalten viel mehr Geld hineinfließen müssen. Dann haben wir in dem Wort stark das A. Das A steht für Angstbewältigung. Und das ist ein, denke ich, ganz zentraler Punkt auch dieses Buches. Angst und Panik sind schlechte Ratgeber, wenn wir mit einer Problematik fertig werden wollen. Und sie lähmt, sie macht Mut, sie macht kraftlos, sie schränkt sämtliche Fähigkeiten ein, selbst zu denken. Und das sehen wir nicht nur bei den Erwachsenen, das sehen wir auch bei den Kindern. Und unsere Aufgabe ist es, wieder Angstbewältigung zu lernen. Denn das kann man lernen. Man kann lernen, mit Angst umzugehen. Und zwar hauptsächlich dadurch, dass man wissensbasiert an die ganze Angelegenheit rangeht und weniger emotional. Der vierte Buchstabe von Stark ist das R und das steht für Resilienz und Robustheit. Resilienz, ne, die psychische und physische Widerstandsfähigkeit, sozusagen unempfindlich und stabil gegen Störungen zu sein. Etwas, was wir den Kindern psychologisch vermitteln sollten, lernend aus dieser Krise heraus, aber nicht nur. Sondern da habe ich bewusst das Wort Robustheit hinzugegeben und habe gesagt, ein robustes Immunsystem, ein Immunsystem, was gut aufgestellt ist, über Vitamin D, über Zink, über Vitamin C, über Echinazin, über Sport, über Sauna, habe ich letztens vieles darüber gelesen und gelernt, dass die Sauna das Immunsystem unglaublich gut stärken kann. Dann haben wir auch die Möglichkeit, mit einer solchen Bedrohung, wie sie uns jetzt dargestellt wird und wie sie für einen kleinen Teil der Menschheit tatsächlich ja auch da ist, ich leugne das nicht, auch wenn mich viele Corona-Leugner nennen oder nennen wollen, dieses R, Resilienz und Robustheit, ist eben nicht nur psychologisch bedacht, also resilient zu sein gegen Menschen, die einem Angst machen, sondern auch ein robustes Immunsystem zu besitzen. Und in letzter Konsequenz, das letzte Buchstabe ist ein K. Und dieses K steht für Kompetenz. Kompetenz und Mündigkeit, das heißt, der alte Spruch, Wissen ist Macht. Woher kommt denn die Angst? Und woher kommt denn die ganze Fragestellung, dieser ganze Panik, auch der Panikmodus der Politik doch nur dadurch? Und das habe ich vom ersten Moment an gesagt, dass hier rechthaberisch, autoritär und maßlos vorgegangen wird. Statt kompetent heißt wissensbasiert, vernünftig und maßvoll zu überlegen und zu entscheiden. Wenn wir unseren Kindern diese Kompetenz vermitteln können, zum Beispiel darüber, dass der Vorgang um diese Pandemie nicht nur mal historisch aufgearbeitet wird, sondern als Schulfach den Kindern vermittelt wird, wertfrei, wissensbasiert, dann bekommen wir eine kompetente Generation, die sich bei nächsten SARS-CoV, der heißt dann vielleicht 3, oder Covid-21, nicht mehr so in die Irre führen lässt, wie uns das in den letzten 12 Monaten geschehen ist. Also Generation stark, das ist meine Hoffnung.
Das heißt im Grunde, wenn die Kinder das lernen, was sie gerade alles gesagt haben, dann könnten sie sogar aus diesen, sagen wir mal, aus diesen Traumata noch stärker hervorgehen, als sie sonst vielleicht geworden wären.
Das ist Sinn des Buches. Ich fange an mit der Generation Maske. Und letztendlich beginnt das Buch ja ganz zu Anfang mit der Fragestellung, was erzählen eigentlich die Kinder, die heute 8, 12, 13, 15 sind, in 50 Jahren, wenn sie also 58 oder 65 sind, ihren Kindern und Kindeskindern über die Zeit 2020, 2021. Und diese Projektion auf in 50 Jahren war für mich auch ein Anlass mit, dieses Buch zu schreiben und mir darüber Gedanken zu machen, wie können wir es schaffen, dass dann die Kinder sagen, vielleicht, es war eine verrückte Zeit, aber wir haben unglaublich viel gelernt. Wir haben uns politisiert. Wir haben über Politik wieder nachgedacht. Wir haben uns solidarisch untereinander gezeigt. Wir haben der Therapie und der Medikation einen Raum eingeräumt bei Erkrankungen. Wir konnten unsere Angst bewältigen. Wir sind resilient und robust geworden und unsere Kompetenz wurde erweitert.
Ich hoffe auch, dass es so kommt. Ach ja, das ist. Sie sind so optimistisch.
Ich stehe jeden Morgen auf und sage mir, dass es einen guten Grund hat, sich diesem Wahnsinn entgegenzustellen. Dieser Grund sind die Kinder und die Jugendlichen, die wir helfen und unterstützen müssen. Und wer nicht mehr kämpft, hat schon verloren. Und ich glaube aber auch, dass wir in den letzten 12 Monaten schon vieles erreicht haben. Und meine Beobachtungen gerade in den letzten Wochen sind, dass so einige Medien, von denen ich es nicht erwartet hätte, schon doch gerade beim Thema Kinder, bei dem Thema Schulschließung, Bildungsauftrag, geschlossene Kitas und Kindergärten, schon etwas nachdenklicher werden. Ich bin da nicht so sehr optimistisch, aber ich habe doch die Hoffnung, dass die Bürger und damit auch die öffentlich-rechtlichen Medien und letztendlich auch die Politiker immer mehr Zweifel bekommen, ob das, was sie dort tun, wirklich wissensbasiert und vernünftig ist.
Mhm. Kommen wir mal zum Impfen. Wir haben ja vorhin schon mal damit angefangen. Sie sind ja Toxikologe und Immunologe. Was raten Sie den Eltern, die Sie fragen, ob sie ihre Kinder impfen sollen?
Zunächst einmal liegt es in der Entscheidung der Eltern. Und wenn Sie mich um Rat fragen, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, Ihnen zunächst einmal klarzumachen, dass diese Impfung im Moment, und egal ob wir jetzt nun von BioNTech, Moderna oder AstraZeneca sprechen, das sind die drei, die ja am Markt zugelassen sind, in den USA gibt es auch Johnson & Johnson, dass all diese Impfungen keine Sicherheit vermitteln. Und ich rate allen Eltern, bevor sie ihren Kindern das anraten, sich impfen zu lassen, sich entsprechend zu informieren. Wir sehen in Israel, wo ja sehr viel jetzt geimpft worden ist, also wir sind ja in einem Menschenexperiment. Ne? Wir sind ja in einem Experiment, was die Welt so noch nicht gesehen hat, wo ein völlig ungeprüfter Impfstoff auf Menschen losgelassen wird. Und in diesem Menschenexperiment stellen wir jetzt in Israel zum Beispiel fest, dass wir im Moment in Israel täglich mehr Impftote haben als Corona-Tote. Das kann es ja wohl nicht sein, dass die Impfung einen größeren Schaden anrichtet als diese Erkrankung selbst. Und das sind alles Daten, die kann man sich aus dem Internet holen, wenn man denn selbst denkt und wenn man denn in der Lage ist, die entsprechenden Sachen sich aus dem Internet rauszuziehen. Es ist also nichts Geheimes, was ich Ihnen erzähle.
Ja, ich weiß. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat jetzt eine Pflichtimpfung in den Raum geworfen und Bayerns Ministerpräsident Söder hat heute in einer Pressekonferenz davon gesprochen, dass der Impfpass künftig auch für den Alltag nötig wird. Mhm. Macht Ihnen das nicht auch ein bisschen Sorge?
Ich glaube, dass diese ganzen Herrschaften letztendlich jetzt mit Dingen vorpreschen, die so abstrus sind, nämlich zum Beispiel nur noch verreisen mit Impfpass oder nur noch einkaufen mit Impfpass, wie auch immer, weil sie die Menschen, weil sie die Bürger zwingen wollen, sich impfen zu lassen. Mhm. Und ich habe da eine Checkliste, so um da mal ganz kurz sozusagen rüber zu gehen, das ist ja für viele Menschen immer ganz wichtig, können und wollen sich ja nicht so ausführlich damit beschäftigen. Es gibt eine Checkliste mit 10 Fragen. Ich kann Ihnen kurz mal so vorstellen. Die kann man mit Ja und mit Nein beantworten. Die erste Frage ist, verhindert die SARS-CoV-2-Impfung, dass ich angesteckt werde? Nein. Denn Sie können ja weiterhin, das geben die Impfhersteller ja zu, Sie können ja weiterhin angesteckt werden. Zweite Frage, verhindert die Impfung, dass ich andere anstecke? Nein. Es ist ja so, dass die Ansteckung nicht unterbunden wird, sondern wahrscheinlich nur ein schwerer Verlauf. Drittens, befreit mich die Impfung von der Maske? Hören Sie sich die Herrschaften an? Nein. Befreit mich die Impfung von den Abstandsregeln? Nein. Befreit mich die Impfung von weiteren Tests? Nein. Wurden die Impfstoffe vollumfänglich getestet? Da habe ich mich im Buch lang und breit zu geäußert. Nein. Sind die Impfstoffe regulär zugelassen? Ganz wichtige Frage. Nein. Es verrät Ihnen kaum jemand,
dass eine Notzulassung ist.
Dass die European Medical Agency diese Impfstoffe nur für ein Jahr zugelassen hat, mit einer großen Anzahl von Auflagen, von denen wir heute schon wissen, dass die Hersteller diese Auflagen nicht erfüllen können. Das müssen Sie mal vorstellen. Das müssten Sie den Impflingen alle sagen. Sie müssten ihnen sagen, dieser Impfstoff ist nur vorübergehend zugelassen mit einer Vielzahl von Auflagen, wichtigen Auflagen, die eventuell gar nicht zu erfüllen sind. Dann müssten Sie nämlich nachträglich, müssten dann diese Impfungen wieder sozusagen die Zulassung entzogen werden. Mit sowas werden die Menschen geimpft.
Es ist ja auch so, dass die Studien dieser Impfstoffe, die laufen ja jetzt quasi, ne? Wenn man sich die Studienzulassungen so anschaut, dann laufen die bis 22 oder auch teilweise bis 2023.
Richtig.
Das ist ein Feldversuch, muss man ja eigentlich so sagen.
Ja, würden Sie Ihre Kinder freiwillig in einen solchen Feldversuch schicken von einem Impfstoff, wo Sie gar nicht wissen, ob der überhaupt wirkt? Würden Sie nicht tun, wenn Sie sich denken könnten. Aber es gibt noch so drei weitere Fragen. Können die Impfhersteller haftbar gemacht werden? Nein. Dann gibt es noch 2 Fragen. Gibt es schwere Nebenwirkungen, Todesfälle im Zusammenhang der Impfung? Ja, das sehen wir weltweit, auch wenn es immer wieder bestritten wird von der deutschen Bundesregierung. Aber die Lüge wird nicht dadurch besser, indem ich sie ständig wiederhole. Und die letzte Frage, sind Dauer- oder Zwangsimpfungen bereits im Gespräch? Und das haben Sie ja gerade eben angedeutet. Sind sie? Entweder die Zwangsimpfung über sozialen Druck, das ist die eine Möglichkeit, oder tatsächlich die verordnete Zwangsimpfung. Schauen Sie, wenn denn diese Pandemie, wenn denn dieses Virus so gefährlich wäre, würden die Menschen also hier auf der Straße tot umfallen. Wir müssten also die Straßen ständig freiräumen von Menschen, die tot umfallen, die einfach liegen bleiben. Dann bräuchten wir niemanden zu überzeugen und überreden, sich impfen zu lassen. Die Menschen würden tatsächlich Schlange stehen. Stehen sie aber nicht Schlange. Das ist das Problem. Und 50% zum Beispiel der Belegschaft der Krankenhäuser, Pfleger, Ärzte, Betreuer weigern sich, sich impfen zu lassen. Weil sie sagen, die Impfung ist nicht entsprechend vernünftig entwickelt worden. Damit haben sie recht. Mit dieser Verweigerungshaltung kann Politik einmal wieder nicht umgehen. Sie könnte damit umgehen, ich wiederhole das wie ein Mantra, wenn sie wissensbasiert, vernünftig und maßvoll mit den Leuten reden würden. Was macht Herr Söder? Sie haben es gerade zitiert. Er bricht neue, grausige Geschichten vom Stern und sagt, ja, dann ist der Impfpass erlaubt, dann, keine Ahnung, einkaufen zu gehen, sich ein Auto zu kaufen oder in die Ferne zu reisen. Das ist mal wieder rechthaberisch, autoritär, maßlos. Die haben sich in 12 Monaten nicht geändert. Sie haben auch in 12 Monaten nichts gelernt. Im Gegenteil, lassen Sie mich das noch anfügen, auch das habe ich im Buch erwähnt, gehört so ein bisschen zum Thema Impfung und der Gefährlichkeit dieser Erkrankung. Im April 2020 haben wir nach dem ersten Lockdown schon gelernt, mit Corona umzugehen. Und dann wurde uns ja immer wieder gesagt, da kommt eine zweite Welle. Sie erinnern sich, ne? Sollte Ostern kommen, sie sollte Pfingsten kommen. Immer kam Herr Spahn und Herr Drosten und noch am schlimmsten dieser Karl Lauterbach mit seinen, kann man wirklich nur drüber lachen, kam dann immer wieder mit seinen grausigen Erkenntnissen um die Ecke. Es käme eine zweite Welle, eine dritte Welle und die wird noch schlimmer. So. Jetzt glaube ich das mal. Ich glaube, dass die kommen sollte und dass die Leute wirklich dran geglaubt haben. Und zeitgleich schließen in Deutschland unter den Augen der Regierung 20 Krankenhäuser mit 3000 Betten. Frau Peradovic, wenn ich denn eine zweite Welle erwarte, wenn ich denn sage, oh Gott, wir sind jetzt gerade noch mal dem Teufel von der Schippe gesprungen, aber die nächste Welle wird ja noch viel schlimmer. Dann baue ich doch Krankenhauskapazitäten auf und baue sie nicht ab.
Ja, das ist wieder ein Widerspruch. Es gibt ja eine Menge Widersprüche in dieser Krise. Das kann man so sehen.
So reiht sich Widerspruch an Widerspruch und das merken die Menschen. Und irgendwann haben sie es von den Widersprüchen die Nase voll und sagen, jetzt machen wir nicht mehr mit. Und da stehen wir, glaube ich, kurz vor.
Tja, ich bin mal sehr gespannt. Vielen Dank, Professor Hockert, für dieses höchst informative Gespräch. Und ich sag's ja nochmal, Generation Maske, so heißt Ihr neues Buch. Also
erschienen im Kopp Verlag und jederzeit dort erhältlich. Und schauen Sie rein. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen recht herzlich. Schönen Tag.
Tschüss. Danke. Tschüss.
Tja, Leute, die Generation Maske ist die Zukunft dieses Landes. Und es ist vielleicht kein gutes Zeichen, wenn die Zukunft mit Angst und Misstrauen aufwächst. Vielleicht sollten sich da die Prioritäten etwas ändern und vielleicht sollten wir uns mehr auf Kinder und Jugendliche konzentrieren. Das sagen übrigens auch alle alten Leute, die ich kenne. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.